Dann habe ich einen, ich habe mehrere Artikel geschrieben. Ich habe auch Artikel gegen die Schweizer Fremdenpolizei geschrieben, über das schlechte Benehmen der Fremdenpolizei. Und einen anderen Artikel habe ich, der ist nicht schlecht. Den habe ich geschrieben, also über die Nazi-Mentalität, ich weiß nicht.
Wie sah denn der Inhalt dieses Artikels über Droit de la Masse und auch über das Verhalten der Fremdenpolizei aus? Was war der Inhalt?
Ja, über die Fremdenpolizei, das war ein ganz anderer Artikel. Le Droit de la Masse, da habe ich versucht zu analysieren. Ich habe gesagt, im Prinzip, dass der Mensch unter zwei Aspekten gesehen werden kann, als Individuum und als Teil einer Masse. Und je nach den Zeiten tritt das Individuum mehr in Erscheinung und in anderen Zeiten verschwindet das Individuum in der Masse. Und habe dann als Individuum ein bisschen die Person von Churchill genannt und dann Leroy und das andere, vielleicht genannt oder nicht genannt, den Hitler, der gar keine Persönlichkeitsgehalt hat, sondern nur ein Gefäß ist, in das man Schmutz hineintun kann. Er hatte kein Persönlichkeitsgehalt, nicht wahr? Also darüber habe ich geschrieben. Und dann, ich muss diese Artikel suchen, kann ich
nicht. Und die Fremdenpolizei, was waren die Eindrücke?
Die Fremdenpolizei, das war, ich sagte Ihnen, glaube ich, ich weiß nicht, ob auf Band oder heute, über diese ethischen und moralischen Qualitäten, diese hohe menschliche Qualität des Schweizers, wenn er von Qualität ist. Es gibt aber auch den bestialischen Schweizer, der sich dann als Fremdenpolizist betätigt. Niederträchtig, die Fremdenpolizei war niederträchtig. Oder diese hypokrite Mentalität. Ich war, als ich im politischen Departement war, ist bekannt geworden, dass ich Russisch kann. Dann hat man mir aufgefangene Telegramme und so weiter zu übersetzen gegeben vom Generalstab. Und dann hat mir der Generalstab mich gebeten zu übersetzen einen Text, wo nachher steht, ich erkläre mit Gegenwärtigem, dass ich auf eigenen Wunsch wieder über die Grenze nach Frankreich zurückgestellt wurde. Der Hintergrund dieses Textes war, dass wenn einer einmal flog, also ein in Russland, in Frankreich gefangener Russe, über die Grenze kam er in ein Straflager, und wenn er zurückgeschickt wurde, und dann ein zweites Mal, so wurde er zu Tode verurteilt. Und da die Schweizer lieb sind und niemand in den Tod schicken, haben sie sich unterschreiben lassen. Ich gehe freiwillig. Aber ich habe gesagt, so viel Russisch kann ich nicht, das kann ich nicht ins Russische übersetzen. Ja. Aber das ist diese hypokrite Mentalität, die auch vorhanden ist, bei allen Qualitäten, die die Schweizer haben.
Die gab es auch schon Anfang der 20er Jahre?
Ah, das gab es damals schon, das gab es immer.
Haben Sie
war der Schweizer, der ein wunderbarer Söldner war, hat aber auch die negative Seite des Söldners.
Haben Sie auch den Fall Iljitsch Lenin schon in diesem Licht gesehen damals?
Welchen Fall?
Von Lenin.
Da wusste ich zu wenig. Es ist so, man wollte mich als junger Mann dem Lenin vorstellen, als hoffnungsvoller Jüngling, und das hat sich nicht ergeben. Aber ich war nicht interessiert, verstehen Sie. Ja. Ich habe allerdings einen Fall behandelt, ein sehr hübscher Fall. Da war in der Schweiz geflüchtet der Kommunist Neumann. Ich weiß nicht mehr, ob die Russen, glaube ich, oder ja, die Deutschen, ich weiß nicht, die Tatbestände weiß ich nicht. Kurz und gut, es wurde verlangt, ich glaube, die Deutschen verlangten seine Auslieferung, ja, die deutsche Staatsanwaltschaft verlangte seine Auslieferung und konstruierte natürlich kriminelle, also Delikte, die auslieferungspflichtig wären, als politische wäre er nicht. Und ich habe dann also diesen Fall bearbeitet. Und ich sagte, glaube ich, gestern, als wir sprachen, wie ich es fertig brachte, viele Prozesse zu gewinnen. Ich habe ihm gesagt, mit dem Popo, durch Studium der Akten. Ich habe also diese Akten studiert und studiert und studiert und alle möglichen Argumente gesammelt. Und dann habe ich gesehen, an einer Ecke oben, P vom deutschen Dossier. Das hieß politisch. Das P, das habe ich dann in Erfahrung gebracht, konnte es nachweisen, dass das P heißt politisch. Und da habe ich dann ein PS gemacht, um eine ganze Argumentation zu lesen, können Sie schenken, lesen Sie nur das P, das heißt politisch, der Fall ist politisch, er ist nicht ausgeliefert worden.
Dann kamen ab 1933 doch sehr viele auch jüdische Immigranten in
ja,
die Schweiz.
Ja.
Hatten Sie als Anwalt viel mit ihnen zu tun?
Ich hatte viel mit ihnen zu tun, sehr wenig als Anwalt, sondern die kamen alle durch mein Büro und brauchten Geld. Und ich habe denen gegeben, ich hatte eine in Anführung naive Sekretärin, die kam dann einmal so gegen Ende des Monats und sagte, ja, Herr Rechtsanwalt, wissen Sie, wie viel wir schon gegeben haben diesen Monat? Ich sagte, weiß ich nicht, er nannte sie irgendeinen horrenden Betrag, ich weiß den nicht mehr. Und hat also gesagt, ich muss das ein bisschen aufpassen mit dem Geben. Ja. Ja, und dann, zynisch wie ich bin, kann ich Folgendes sagen. Ich habe also manchmal Immigranten logiert, das ist nun also, hat mit jüdischem nichts zu tun, sondern es hat mit dem unglücklichen Menschen zu tun und habe mit diesen Logierbesuchen sehr schlechte Erfahrungen gemacht und habe das in dem Satz zusammengefasst, den Fotografenapparat gestohlen und ins Bett geschissen ist das Wenigste. Es hat mich aber nicht gehindert, immer weiter Logierbesuche aufzunehmen.
Färbte denn jetzt diese braune Soße aus Deutschland auch in die Schweiz über?
Enorm, enorm. Die Schweiz ist ja schier umgekippt. Das weiß man wenig. Und vor dem Umkippen hat sie gerettet der General Guisan, der ein genialer Bauer war. Er hat also doch veranstaltet, diesen Treffen der oberen der Offiziere vom Major an aufwärts, hat sämtliche höheren Offiziere auf ein Schiff geladen, was sehr gefährlich war, wenn das Schiff untergegangen wäre, hat sie an den Rütli gefahren und haben, um dem Bundesrat ein Bein zu stellen, der Bundesrat wollte ja umkippen, haben sie den Rütli-Schwur wiederholt, nur über unsere Leichen. Das war das eine. Und das andere war sein Bluff mit dem Réduit, kennen Sie die Sache? Der deutsche Generalstab war im Begriffe, die Invasion in die Schweiz zu organisieren. Dann hat sich der General Guisan die deutschen Generalstäbler eingeladen zu einer Besprechung und hat gesagt, meine Herren, nur damit Sie im Klaren sind, Sie können kommen, wir werden also weder Schaffhausen, auch Zürich nicht, auch Basel nicht, sie können die ganze Schweiz besetzen. Aber wir haben uns eingerichtet im Réduit, in den Bergen um den Gotthard herum. Und da können wir 3 Jahre sie halten. Und da kommen sie nie durch. Die haben ihm diesen Schwindel geglaubt und die Invasion hat nicht stattgefunden.
Das war zu der Zeit, als die Tschechei...
Ja, das kann ich weiß, geografisch. Das war zu der Zeit, als der Bundesrat Pilet-Gola umfallen wollte, als der Herr Motta, der berühmte Herr Motta, der war auch am Umfallen. Und da hat, das ist dann wieder die Qualität des Schweizers, ist in solchen Momenten steht dann ein Mann oder eine Gruppe auf, die klar sieht. Und diese jahrhundertelange demokratische Erziehung ermöglicht es, dass solche Leute, die aufstehen, auch stehen bleiben. Ja.
Diese Qualität hatte sie ja nun auch von Hause her, aber dann auch hier wahrscheinlich mitgeprägt. Wie war Ihr Empfinden dann gegenüber Situationen wie etwa die in der Spanischen Republik?
Ja, als die ja, das ist also eine lange Geschichte, die ich schon so oft erzählt habe, die ich schon langweilig finde. Ich habe also der legitimen spanischen Regierung geholfen, sich gegen Franco zu wehren. Und das hat mich...
Wie kamen Sie dazu? Wie kamen Sie dazu?
Ich bin angefragt, weil man meine Gesinnung kannte oder vermutete, angefragt worden, ob ich als Treuhänder funktionieren würde bei Waffenlieferungen an die legitime spanische Regierung. Ich habe dann gesagt, ja, unter einer Bedingung, ich will kein Honorar dafür haben. Es ist an diesen Waffenlieferungen ungeheuer verdient worden, von allen möglichen Zwischenleuten, nur ich wollte davon nichts wissen. Und ich habe der legitimen spanischen Regierung vermittelt, eine große Zahl von Schweizer Flugzeugen, die von der Swissair ausrangiert waren, aber die alle noch flugfähig waren. Und zwar auf die Weise, dass offiziell Käuferin dieser Flugzeuge die Air France war. Die wurden an die Air France geliefert und wenn sie dann in Paris ankamen, wurden sie von spanischen Piloten bestiegen und wurden also weitergeflogen. Und auf ähnliche Weise habe ich der legitimen spanischen Regierung die gesamte zweite Garnitur der litauischen Artillerie vermittelt, die haben sie bekommen. Diese meine Tätigkeit verstieß gegen ein Spezialgesetz, ein Sondergesetz, das verfassungswidrig war und ich bin denunziert worden und wurde dann prozessiert und verurteilt. Ich habe also geltend gemacht vor Gericht, dass dieses Gesetz verfassungswidrig sei und bin durch einen opportunistischen Stichentscheid des Präsidenten des Bundesgerichtes verurteilt worden. 5 Richter, 2 waren für Freispruch wegen Verfassungswidrigkeit, 2 wegen Verurteilung und der Bundesgerichtspräsident hat dann also Stichentscheid zugunsten der Verurteilung gesprochen.
Was war verfassungswidrig an dem Gesetz?
Das war, das Gesetz besagte, das ist mir schon jetzt zu kompliziert, aber das war eine verfassungswidrige Auslegung. Das Gesetz verbot den Verkauf von Waffen an Parteien, die im Streit liegen. Nun ist eine Regierung keine Partei. Ja. Es war nicht die Lieferung der Waffen an die legitime spanische Regierung war nicht verfassungswidrig. Und diese Bestimmung, das Gesetz war, das kann ich nicht mehr so begründen, weil das Gesetz als solches war auch verfassungswidrig. Und diese Auffassung pflichteten eben 2 der 3 Bundesrichter bei und der Präsident stimmte anders. Ich habe dann damit also meine...
Das Urteil war wie?
4 Monate ohne Gewährung der bedingten Verurteilung. Und zwar, weil die genügende Reue bei mir fehlte. Man hat mich gefragt, ob ich bereue und ich habe also vielleicht ungeschickterweise, aber ich bereue es nicht, gesagt, ja, ich bereue es, ich würde es das nächste Mal nicht aus der Schweiz machen, sondern vom Ausland her, aber machen werde ich es. Das war also keine genügende Reuebekundung und es wurde mir die bedingte Verurteilung nicht gewährt.
Sie haben dann die 4 Monate...
Ich habe die 4 Monate abgesessen, ja. Die 4 Monate abgesessen.
Und bedeutete diese Verurteilung jetzt auch, dass die Karriere des Strafverfolgers...
Die Karriere war erledigt. Ich habe mein Patent verloren, ich habe alles verloren und bin weggezogen hierher. Ich hätte mich später wieder bemühen können, um das Patent, hätte es vielleicht wieder bekommen. Übrigens, dieser Patententzug war auch sonderbar. Das Anwaltsgesetz war kurz vorher abgeändert worden. Im alten Anwaltsgesetz hieß es, Disziplinarstrafen können sein Verweis, Buße, temporärer Entzug des Patentes, gänzlicher Entzug des Patentes. Nun liegt da ja ein Denkfehler. Wenn man sagt Entzug des Patentes, so liegt darin auch die Möglichkeit, temporär zu entziehen. Und im neuen Gesetz ist diese Schlacke bereinigt worden. Das hieß also Verweis, Buße, Patententzug. Und daraus hat dann bei meinem Fall gesagt, es der temporäre Entzug sei nicht mehr vorgesehen, folglich entzieht man es ihm ganz. Und mit der Bestimmung, wenn das Patent entzogen ist, kann man es erst nach 10 Jahren, kann man wieder, ich hätte es wieder bekommen, ich habe aber nicht mehr wollen. Ja, wissen Sie, es ist so, ich bin der Auffassung, so ungerecht ein Schicksal scheinen mag, man kommt zu seinem Schicksal nicht von ungefähr. Man hat sein Schicksal zu verantworten. Bis auf, eben das habe ich in den Lois de la Masse ausgeführt, wenn ein Jude in Deutschland zu den 5 Millionen oder 6 Millionen gehört, die ermordet wurden, das hat er nicht zu verantworten. Aber sonst hat man weitgehend, kommt man zu seinem Schicksal nicht von ungefähr und hat sein Schicksal zu verantworten. Und ich behaupte, wenn meine Freunde sagen mir, man hat dich also niederträchtig behandelt, sage ich, ja, ich bin aber dazu nicht von ungefähr gekommen, ich hätte es vermeiden können.
War in diesem Patententzug, ja, und vielleicht auch in dem Urteil, ja, ein Stück Neid auf diesen...
Es war Neid auf diesen, zu keiner Partei, zu keiner irgendwie Gemeinschaft gehörenden Einzelgänger, zu diesem ungeheuer erfolgreichen Einzelgänger und zu dem Juden. Ja. Es war ein Gemisch von Ressentiments, das da auf mich herunterquasselte. Aber... Natürlich war bei mir noch sehr viel Asoziales, dass ich die Gesellschaft ablehnte, ja vielleicht auch zum großen Teil immer noch verachtete. Ich war ein Nothelfer, an den sich die Leute wandten in äußerster Not, aber den sie bewunderten und fürchteten und sind ihn losgeworden. Aber es ist aber, von mir aus gesehen ist es so, ich hatte mein Maß erfüllt. So oder so war es richtig, abzutreten. Ich hatte mein Maß sehr rasch erfüllt, aber ich hatte mein Maß erfüllt. Ich hatte die höchsten Höhen des sensationellsten Erfolge hatte ich erklommen. Es war für mich persönlich... Mein Schicksal war eigentlich erfüllt, ich hatte meine Mission erfüllt, ich hatte auch menschlich positive Resultate erzielt und damit war es getan und ich durfte von der Bühne abtreten und wurde abgetreten. Ich habe daraus vielleicht das eine gelernt, man soll seinem Schicksal nicht nachhinken und habe seither immer vorher das getan, was man nicht zu spät tun soll. Ich habe beispielsweise aufgehört, Auto zu fahren, als ich noch sehr gut fahren konnte und so weiter. Man soll das dem Schicksal eher vorauseilen, als dem Schicksal nachgeben.
Sie haben dann in dieser Haftzeit, wie Sie gesagt haben, Ihren inneren Punkt gefunden.
Ja.
Die Wände waren Ihnen nicht zu nah, ja, der Zelle.
Ja.
Was hat es für Sie bewirkt?
Darüber habe ich, glaube ich, schon gesprochen. Ja.
Ja. Ja. C.G. Jung riet Ihnen, sich zurückzuziehen. C.G. Jung hatte ihnen geraten, sich zu verkriechen wie das verwundete Tier, und sie sind ja aus Zürich weggegangen, aber mit dieser inneren Sicherheit. Was kam da jetzt an Neuem im Tessin?
Am Neuem in Tessin, ich war des naiven Glaubens, dass ich der Welt nun entsage. Aber da kamen bald sehr viele Freunde hinauf und Freundinnen. Und ich bin dann, nachdem ich sehr lange in Porta über Brissago allein war und nicht allein gelassen wurde, fing ich dann, ich hatte dann ziemlich bald überhaupt kein Geld mehr, Und es kam der Moment, wo ich nur einen Franken, effektiv nur einen Franken in der Tasche hatte. Und da dachte ich mir, es ist vielleicht Zeit, dass ich mich umsehe nach einem weiteren Franken. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das erzählen soll, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin also mit dem Franken in der Tasche, bin ich da auf die Wanderung gegangen, also von Bauern zu Bauer, und sah im Hof eines Bauern liegen ein zerbeultes Kupfergefäß, und es hatte auch noch ein Loch. Und das fand ich ganz hübsch, und ich sah, dass diese Kupfergefäß antik sein müsse, weil die Lötstelle war eine antike, und frug den, was das kostet, und sagte, ja, das ist doch kaputt. Ja, und dann sagte ich ihm, ich biete ihm einen Franken. Da war er so hochbeglückt. Ich habe das nach Hause genommen, in meine Zimmer. Das ist auch eine Geschichte, wie ich da Zimmer gemietet hatte.
Mögen Sie die erzählen?
Ja, aber das verlängert die Sache furchtbar.
Das stört mich nicht.
So, es ist so, ich hatte per Zufall früher einmal in der Porte Brissago, hatte ich einen Spaziergang gemacht und war in einer kleinen Wirtschaft geblieben und habe dort eine Kleinigkeit gegessen. Dann hatten sie mir aufgeschrieben, 2 Eier, 9 Centime, macht 18, Brot, 6 Centime, so, und so eine Rechnung, die also zusammen 71 Centime machte. Da habe ich mir gedacht, da ist gut bleiben. Und als ich dann da Zürich verließ, bin ich dahin, und die haben wirklich effektiv 2 Zimmer gehabt. Die habe ich dann gemietet, aber in diesen Zimmern, die waren praktisch kaum bewohnbar. Und ich hatte dann also noch restliche paar tausend Franken, die habe ich dann da hineingegeben. Ich habe das gemietet für 300 Franken im Jahr. Ich habe den Zins für 10 Jahre im Voraus bezahlt. Ich hatte 10.000 Franken. Und die restlichen 7.000 Franken habe ich hineingesteckt, um ein Badezimmer zu machen, Küche und so. Eine sehr nette Bleibe gefunden. Dann hatte ich aber dann nur noch ein paar hundert Franken, die aufgingen, bis ich nur einen Franken hatte. Und mit dem ging ich also dann spazieren. Und kaufte also dieses zerbeulte Kupfergefäß, ging nach Hause, lieh mir einen Holzhammer, hab das zurechtgeklopft, hab es das gescheuert. Dann war es plötzlich eine ganz hübsche kleine Antiquität. Damals fuhren die Autos nicht. Ich habe dann ein Velo, hatte ich auch noch, ein Rad. Ich fuhr dann mit dem Rad nach Ascona, da war ein altes Fräulein, die hatte ein Antiquitätengeschäft. Und ich sagte, liebes Fräulein, ich habe da eine sehr schöne Antiquität, schauen Sie. Sie sagt, ich solle keine Geschichten erzählen, mehr als 5 Franken geben Sie mir nicht für diesen Topf. Ich bin gemacht, liebes Fräulein, bitte 5 Franken. Da machte ich wieder so ein paar Geschäfte und hatte schon 10 Franken Kapital und ging wieder zu einem Bauern und habe bei ihm auf dem Estrich einen Rahmen gefunden. Von Rahmen verstand ich gar nichts, aber der Rahmen schien mir so vielleicht sogar aus dem 17. Jahrhundert zu sein. Ein ganz schöner Rahmen, war ehemals vergoldet. Also das gleiche Gespräch, ich gebe ihm 10 Franken noch so gerne. Ich habe den Rahmen nach Hause genommen, habe ihn etwas in Ordnung gebracht. Und dann kam zufällig ein Freund von mir, der hatte einen Fotoapparat. Da habe ich meinen Kopf in die Ecke des Rahmens getan, der hat das fotografiert. Und ich habe das geschickt an meinen Freund Schmied, den Direktor des Museums in Basel, der berühmte Schmied. Und er schrieb mir zurück, er freue sich sehr, eine Nachricht von mir zu haben mit einer so originellen Fotografie. Aber was meinen Rahmen betrifft, da können wir keinen guten Brief schreiben. Es ist ein Museum. Also mehr als 180 Franken können wir nicht geben. Gemacht, mein Freund, gemacht. Und so wurde ich Antiquar. Und so habe ich jetzt diesen Laden auf diese Weise.
Wie sah Ihr persönliches Leben damals aus? Lebten Sie noch mit Alain Ducommont zusammen?
Nein, wir waren längst getrennt. Wir waren längst getrennt, geschieden. Ich habe im Laufe der Zeit mehrere sehr gute, sehr liebe Freundinnen gehabt, die wunderbare Erinnerungen, und habe dann jetzt vor etwas mehr als 20 Jahren, ja, in der Zwischenzeit habe ich ja noch einmal geheiratet und zwei Kinder bekommen, habe ich ganz vergessen.
Das müssen wir dann nachholen.
Habe ich ganz vergessen. Ja, ja, das ist die meine zweite Frau, die war wunderhübsch und sehr charmant. Die Ehe war von ihr aus gesehen und von mir aus gesehen, ja, erheblich älter, war wahrscheinlich ein Fehler. Es ging nicht sehr gut, aber wir haben doch also diese zwei prächtigen Kinder auf die Welt gestellt, zu ihrer Freude, zu meiner Freude. Wir stehen sehr gut miteinander, nachdem wir geschieden sind. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt auf eine sehr komische Weise. Da war hergezogen ein deutsches Ehepaar, er ein Industrieberater. Die hatten ein Haus, sie haben sich bei mir Sachen, Antiquitäten gekauft und sagten mir, ich wohnte damals genau gegenüber dieses Hauses, Serodine, hier gegenüber, wo dieser kleine Balkon sichtbar ist. Sie sagten mir, sie hätten eine Freundin in Berlin, die habe nicht viel Geld, sie sei rekonvaleszent nach schwerer Lungenerkrankung, und ob ich eine billige Unterkunft wisse. Und ich sagte, die kann ja bei mir wohnen, ich habe ein Gastzimmer, worauf die entsetzt die Hände zusammenschlug. Sie mit ihrem Ruf, sie sind doch wohl verrückt, das sage ich, wetten. Da habe ich gesagt, gut, ich sage Ihnen eine Pension, aber wetten, dass sie den dritten Nacht schon bei mir sein wird. Ich habe die Wette gewonnen, nachher haben wir geheiratet.
Sehr schön. Ich wechsle mal eben das Band.